Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit dem neuen Roman der britischen Autorin Kit de Waal. Zunächst jedoch zu einer aktuellen Meldung. Wie heute bekannt wurde, ist der Satiriker, Schriftsteller und Sänger Wiglaf Droste am Mittwochabend im Alter von 57 Jahren gestorben. Das vermeldete die Tageszeitung Junge Welt in einer Presseerklärung. Droste war seit 2011 bei der Jungen Welt als Kolumnist tätig. Als Redakteur arbeitete er zuvor bei der Berliner Taz und bei der Satirezeitschrift Titanic. Die Poesie von Wiglaf Droste zeichnete sich immer wieder durch absurde Wortspiele und Wortdreher aus. Paradies und Paradas oder im Gegenteil und Geigentiel heißt es etwa in Zeilen seines Gedichtbandes Wasabi, dir nur getan von 2015. Auf die Frage, wie er nur immer auf diese Wortspiele komme, antwortete Wiglaf Droste einmal ganz lapidar.
Also das fällt einem, sagen wir mal, mit wachem Geist, mit wachen Sinnen fällt einem das beim Dichten zu. Das ist nicht geplant.
Wiglaf Droste ist gestern im Alter von nur 57 Jahren gestorben. Ich habe kurz vor der Sendung gesprochen mit dem Journalist und Fernsehproduzenten Friedrich Küppersbusch und als erstes habe ich ihn gefragt, wie man sich das Auftreten von Wiglaf Droste vorstellen musste, denn nicht ohne Grund wurde Droste auch als Mann mit dem Knüppel und mit dem ätzenden Humor bezeichnet.
Wiglaf war ein enorm leidenschaftlicher und empfindsamer Mensch und jeder Schmerz, den er austeilte, gerne mit dem Knüppel, aber wenn es ging auch mit dem Stilett, da konnte man sicher sein, vorher hatte jemand Wiglaf wehgetan. Also das geschah nie unmotiviert, das ist nicht derjenige, der Schmähungen zum Fenster rausbrüllte, weil es dann billigen Applaus gab, auch wenn manchen das vielleicht genügte. Die Single Herbert Grönemeyer kann nicht tanzen, das freut dann alle, die Grönemeyer nicht mögen, aber dahinter steckt ein hochmusikalischer Mensch, der auch mit den Spardosen Terzett und mit anderen Musikern innigste Verbindungen hatte. Also das, was Wiglaf ausmachte, war, wenn der austeilte, wusste, da steckte was dahinter. Und er war ein Beobachter seines Umfeldes. Das war am Anfang auch wieder viel Jubel wert, weil er dann politisch die Richtigen abstrafte. Aber als er dann anfing zu sagte, was ist denn hier bei den Grünen los oder bei den Feministinnen oder bei den Dissidenten in Ostdeutschland, dann gab es schnell Streit und das war dann gegenseitiges Herzbrechen. Also er hat da ja viel in der Taz, der bei Bier von Bebra zusammen mit Gerhard Henschel die legendäre Schoko-Onkel-Glosse geschrieben und dann gab es Streit sozusagen im eigenen Lager und er flog raus oder man zerstritt nicht und das brach ihm dann jedes Mal das Herz.
Inwiefern war er denn auch ein politischer Kopf? Welche politische Dimension steckte da dahinter?
Also es ist ihm ja von Willy Winkler in der Süddeutschen Zeitung der Ehrentitel Kurt Tucholsky unserer Tage umgehangen worden. Er war nicht unstolz darauf, er hat hingenommen, dass das auf Klappentexten stand. Und ja, jetzt kann er mit Kurt Tucholsky besprechen, ob Kurt Tucholsky auch der Wiglaf Droste der 20er sein mag, ob ihm das schmeichelt. Das späte Werk, da stehen Überschriften wie Auf sie mit Idyll oder Nomade im Speck. Da hat er sich von der Politik ein bisschen abgewendet. Und am Anfang stehen Titel wie In 80 Phrasen um die Welt oder Kommunikatze, wo sein Thema immer die Sprache war und das, was hinter der Sprache steckte. Also ich habe ihn nie erlebt als jemand, der jetzt Parteiprogramme lobte oder politische Entscheidungen im Referenzsystem der Parteien tadelte, sondern dieses große, lärmende aneinander vorbeiquatschen, das war sein Thema. Schalldämpfer war ein Wunsch an die Welt des späten Wiglaf Droste.
Ja, Sie haben jetzt Wiglaf Droste auch als Buchautor schon erwähnt. 1989 trat er als solcher das erste Mal in Erscheinung und er schrieb zahlreiche humoristische und oft auch kulinarische Bücher. Die hatten dann so schöne Titel wie Wurst, Weihnachten oder Wein. Vielfach wurde Droste dafür auch ausgezeichnet. Was für ein Buchautor war er?
Er war ein Buchautor, der glücklich war, wenn er mit seinen Büchern unter den Arm zu seinem Publikum gehen konnte, wenn er auf Lesereise war. Er schrieb dann, bei heute waren es 3 Stunden, die haben mich gar nicht weggelassen und dann habe ich ihnen noch ein Lied gesungen. Das war sein Elixier, das war auch das, was ihn krank gemacht hat, diese Belastung, denen er sich immer wieder aussetzte. Und ich glaube, wenn man etwas besonders herausheben mag, dann ist es dieses 3-Seiten-Format, aus dem auch die meisten seiner Bücher bestehen. Er hat auch Fortsetzungsromane geschrieben, aber in 3 Seiten oder noch weniger in der Glosse, die er lange auf der Wahrheit in der Taz hatte, in 3 Absätzen ein Thema auf den Punkt zu bringen, das macht ihm keiner nach. Und da glaube ich auch, werden wir noch Droste-Texte in Schulbüchern und in Sammlungen lesen in 20, 30 Jahren, wenn andere, die er mit der Betonung auf Kabarett oder Comedy, eher verächtlich in den Mund nahmen, nicht mehr gelesen werden, weil sie zu eng an ihrer Zeit kleben. Viele Droste-Texte handeln einfach vom Menschen und wird man auch in ferner Zukunft noch lesen.
Der Buchautor, Satiriker, war sehr vielseitig. Sie haben schon einige seiner Lieder erwähnt. Ab 2000 trat Wiglaf Droste auch als Sänger auf mit der Chanson Jazzband Spardosen Terzett. Inwiefern ergänzte das sein publizistisches Schaffen?
Das war er einfach selber. Der schrieb nachts eine Mail und sagte, habe gerade das und das Lied gehört von Künstler XY. Oft dann mit der Wendung leider nicht mehr sterblich, die jetzt am Ende auch auf ihn zutrifft. Und das lebte der konnte von dem Lied so ergriffen sein, dass er eine Woche Mails über das Lied schrieb. Und also das ist das, was Sie ansprechen, ist einfach nur sozusagen die nach außen sichtbare Kruste des Künstlers.
Und so schnell wie diese Begeisterung kam, verflog sie manchmal auch wieder? Oder ist das auch nur ein äußerer Eindruck?
Nee, der konnte steinern treu sein. Also Wiglaf Droste war länger im Gefängnis als Johnny Cash. Das hat er sich ganz am Anfang seiner robusten Karriere mal eingefangen, eine 11-tägige Haftstrafe. Und alleine das reichte, um jederzeit Johnny Cash ihm zurufen zu können. Und dann kam ein langer Katalog von Titeln und Buchempfehlungen, Biografieempfehlungen. Da war er sehr treu.
Gibt es eine Erinnerung an Wiglaf Droste, die Sie vielleicht in den letzten seiner Lebensjahren mit ihm verbinden?
Na, ist jetzt ins Fränkische gezogen, hat die letzten anderthalb Lebensjahre da verbracht, hat vor kurzem geheiratet und hatte bis zum letzten Tag diese hohe Amplitude aus, ich schick dir da mal eben drei Glossen und dann war man reich beschenkt und wusste, okay, das wird irgendwann in der jungen Welt erscheinen, aber boah, geil, ich darf das schon mal lesen und er ist in bester Form und wochenlang Schweigen, wenn man wusste, jetzt geht's ihm nicht gut.
Sie haben schon gesagt, einige seiner Texte werden wahrscheinlich in Schulbüchern landen, vielleicht gerade an junge Hörerinnen und Hörer oder solche, die noch gar nicht mit ihm zu tun hatten. Was sollte man heute das erste Mal lesen oder hören oder heute vielleicht wieder lesen? Wo steigt man da am besten ein?
Ja, vielleicht den bei, ich glaube, Tiamat erschienenen, heute zwingenden Band begrabt mein Hirn an der Biegung des Flusses. Es ist nur ein Hirn, doch begraben werden muss es.
Das sagt Friedrich Köpersbusch zum Tod von Wiglaf Droste. Der Satiriker, Schriftsteller und Sänger ist gestern gestorben. Und nun zu einem Roman, der dem polemischen Droste vermutlich so gar nicht gefallen hätte. Die britische Autorin Kit de Waal schreibt Frauenliteratur, wenn man sie denn so nennen möchte. Seit Ende des 19. Jahrhunderts werden unter diesem Etikett Romane zusammengefasst, die von Autorinnen geschrieben wurden und von weiblichen Lebenswelten erzählen. Häufig steht Frauenliteratur allerdings synonym für Trivialliteratur, die sich mit sentimentalen Stoffen beschäftigt. Ganz so einfach ist es bei Kit de Waal aber nicht. Sie wurde 1960 als Mandy Theresa O'Loughlin in Birmingham geboren. Ihre Eltern sind irischer und afro-karibischer Abstammung. Und nach einem äußerst erfolgreichen Debüt erschien gerade Kit de Waals zweiter Roman. Im Original wurde er bereits 2018 veröffentlicht. Nun gibt es ihn auch in deutscher Übersetzung. Tanja Lieske hat Die Zeit und was sie heilt gelesen.
Romane, die im Arbeitermilieu spielen. Die Slangs und die Dialekte, die damit einhergehen, all das ist gut besetzt in der angelsächsischen Gegenwartsliteratur und fristet im Gegensatz zum deutschen Mundartroman keineswegs ein Nischendasein. Einige dieser Romane und ihre Autoren sind sogar zu höchsten Ehren gekommen. Man denke etwa an Roddy Doyle, an Graham Swift, an James Kallman. Sie alle haben den Booker-Preis gewonnen. Von Frauen hörte man in diesem Segment bislang weniger, aber das könnte sich mit Kit de Waal ändern. Mit ihrem Roman »Die Zeit und was sie heilt« legt Kit de Waal nach einem sehr erfolgreichen Debüt ihr zweites Werk vor. Und das spielt, wie schon der Erstling, in einem traditionell proletarischen Milieu. Nach der Covergestaltung ist davon auszugehen, dass der Verlag vor allem eine weibliche Leserschaft ansprechen will. Es geht in dem Roman um Herkunft und Familie, um die Sehnsucht nach lebenslanger Liebe und auch darum, was in einem 60 Jahre währenden Leben alles schiefgehen kann, denn so alt ist die Hauptfigur Mona zu Beginn des Romans. Es umgibt sie eine Aura von Traurigkeit und von Einsamkeit.
Weit draußen auf dem Meer liegt ein violettes Licht. Als sie die alte Fabrikruine neben Monas Wohnung abrissen, hatten sie plötzlich in dieser Richtung freie Sicht. Und weil sie im dritten Stock wohnt, kann sie jetzt, wenn sie sich im richtigen Winkel gegen den Fensterrahmen lehnt, über den Hütten und Strandhäuschen die vom Sonnenaufgang geröteten Wolken und den rosigen Schimmer der Morgenröte sehen. Es ist Montagmorgen, kurz nach 5. Sie macht sich einen Toast und eine Tasse Tee und wartet auf das Tageslicht. Die dritte schlaflose Nacht.
Mona, eigentlich Desdemona, lebt in einer nicht näher benannten kleinen englischen Küstenstadt, deren Tristezza hinreichend deutlich wird. Man sieht viel bröckelnden Putz und auch schon einiges an Gentrifizierung. Mit Präzision und mit Lakonie gelingen der Autorin die Milieustudien dieses Romans. Da ist zunächst Monas Kindheit. Mitte der 1950er Jahre wird sie in der irischen Küstenstadt Wexford geboren. Es sind enge katholische Verhältnisse. Als sie 17 Jahre alt ist, man schreibt das Jahr 1972, besteigt Mona die Fähre nach England. Sie wird für einige Monate in der englischen Industriestadt Birmingham in einer Fabrik arbeiten. Es sind bewegte Zeiten. Wie schon in ihrem Debütroman »Mein Name ist Leon« schafft Kitte Wahl eine harte politische Kulisse, vor der sich das Leben ihrer Figuren abspielt. Anfang der 1970er Jahre werden Großbritannien und die Provinz Nordirland von einer Serie von Attentaten heimgesucht, die später zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen. Aber zunächst geht für Mona alles gut. Sie verdient zum ersten Mal eigenes Geld mit der Arbeit in der Fabrik und sie trifft den gleichaltrigen William. Auch er kommt aus Irland. Die beiden verlieben sich und unternehmen während der Zeit der Werbung lange Spaziergänge durch die besseren Wohnviertel der Stadt.
Ein gepflasterter, von Lavendelbüschen und Buchsbaum gesäumter Pfad führt von einem schwarzen, schmiedeeisernen Tor zu einer großen Haustür mit einem Messingklopfer daran. Große Erkerfenster, Buntglas und schwere Vorhänge ohne Tüllgardinen. Eines Abends sind diese Vorhänge offen. »Guck mal, William«, sagt Mona, als sie daran vorbeigehen. »Das ist mal Luxus«, sagt er. »Finde ich auch.«
Ein solcher Blick auf großen Wohlstand, der niemals erreichbar sein wird, markiert die sozialen und ökonomischen Grenzen der Welt, in der Mona und William einander kennen und lieben lernen. Gestützt wird diese Milieuschilderung von dem Gehör der Autoren für Dialoge und für die gesprochene Sprache. Besonders hervorzuheben ist das sanfte, geschwätzige Parlando zweier Tanten, die später aus Irland anreisen. Das irische Englisch, das Hibernian English, liegt hörbar auch unter dem deutschen Text. Hier ist die Übersetzung von Katharina Naumann zu würdigen. Sie hat auch schon Kit de Waals Erstling übertragen. Die beiden Tanten, sie tragen den Spitznamen Pestilenz und Hungersnot, werden als alte Jungfern gezeichnet. Sie kommen direkt aus dem Figurenbestand der irischen volkstümlichen Literatur. Bei aller Komik tragen die beiden das Herz am richtigen Fleck.
Hungersnot schiebt sich langsam ins Zimmer. Ihr rundes Gesicht ist ganz weiß und voller Sorge. Mona setzt sich auf. »Wo kann er denn sein? Irgendetwas ist geschehen, das weiß ich. Er war voller Blut.« Pestilenz zieht die Augenbrauen hoch. »Aber er ist aufrecht gegangen, oder?« »Dann lebt und atmet er. Er kommt schon wieder, wenn er sich beruhigt hat, ganz sicher«, fährt sie fort, und Mona hört deutlich die Angst und den Zweifel aus ihrer Stimme heraus.
Inzwischen schreibt man das Jahr 1974. 2 Jahre lang sind Mona und William bereits verheiratet, als ihr junges Glück durchbrochen wird. An dem Tag, an dem Mona eine totgeborene Tochter zur Welt bringt, erschüttern gleich 2 Bombenanschläge der IRA die Stadt Birmingham. 21 Menschen werden getötet, 182 verletzt. William ist einer von ihnen. Schwer traumatisiert verschwindet er erst kurz, dann dauerhaft aus Monas Leben. Die Frage, was aus William geworden ist, und auch die Frage, ob und wie die inzwischen gealterte Mona ihren enormen Verlust überwinden wird, halten diesen in Gegenwart und Rückblenden erzählten Roman in Fluss. Der Titel des Romans, Die Zeit und was sie heilt, bezieht sich auf eine Lebensweisheit, die der inzwischen ebenfalls verstorbene Vater seiner kleinen Tochter Mona einst gegeben hat.
Es gibt da einen Trick mit der Zeit. Man kann sie ausdehnen und zusammenziehen. Man kann sie länger oder kürzer machen.
Es gehört zum Versprechen der hier vorliegenden Genre-Literatur, dass alte Wunden heilen dürfen und dass alles gut werden wird. Es liegt allein an der Heldin, den entscheidenden Dreh zu finden. Mona muss an dem Verlust reifen, wie schon viele starke Frauen der Weltliteratur vor ihr. Das alles ist versiert erzählt, mit einem gerundeten Spannungsbogen und mit einem gelungenen Überraschungsmoment. Alle Gefühle, die gezeigt und erzeugt werden, sind groß, deutlich und ungetrübt. Hin und wieder kippt diese Eindeutigkeit des Textes. Aus Gefühl wird Sentiment und der Kitsch wartet in den Kulissen. Insbesondere sollte dringend vermerkt werden, dass junge Männer in der Literatur keine irischen Balladen singen dürften, auch wenn sie das in der Welt da draußen ganz hervorragend tun. Aber die Sonne geht ja auch über Capri unter und Gondeln gleiten durch die schmalen Kanäle von Venedig. Alles Dinge, über die man lieber nicht allzu viel lesen will. Doch jenseits dieser Kitschmomente ist Kitte Wahl zum zweiten Mal ein souveräner und ein herzerwärmender Auftritt zu bescheinigen.
Tanja Lieske über Kitte Wahl, Die Zeit und was sie heilt. Aus dem Englischen übersetzt von Katharina Naumann und erschienen im Rowohlt Verlag Hamburg. 392 Seiten, 22 Euro. Zu vermelden bleibt dem Büchermarkt zum Abschluss, dass die 12 Jahrespreisträgerinnen und Preisträger von Lyrix feststehen, dem Bundeswettbewerb für junge Lyrik. Lyrix wurde 2008 vom Deutschlandfunk und dem Deutschen Philologenverband initiiert. Zunächst für ein Jahr geplant, ahnte niemand, dass das Projekt jedes Jahr wachsen würde. Von Beginn an wird es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, seit 2013 als Bundeswettbewerb. Zum 11. Mal findet am 20. Juni dann die Preisverleihung in der Akademie der Künste in Berlin statt, im Rahmen des Poesiefestivals Berlin. Fridays for Poetry, Poetry for Future, fragte Norbert Hummelt, Lyriker und Mitglied der Lyrix-Jahresjury 2019. In diesem Jahr habe sich nämlich besonders die engagierte Haltung vieler Jugendlicher heute gezeigt und dabei sei ihr kritischer Blick in die Gegenwart immer auch mit Geschichtsbewusstsein aufgeladen. Wir sind also gespannt, was wir von diesen jungen, engagierten Lyrikern in Zukunft noch zu lesen kriegen. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten erstmal weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell, dann unter anderem mit 321 Mainz. Telekommunikationsunternehmen steigern bei einer Auktion um die Frequenzen für den Mobilfunkstandard 5G, ein Spieltheoretiker kommentiert. Die Moderation hat gleich Uli Blumenthal und am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich von Ihnen Miriam C.